Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work. Ich gebe es direkt am Anfang dieser Folge zu, ich bin ein faules Stück, was Sport angeht. Ich gehöre zu denjenigen, die zu Jahresbeginn gute Vorsätze haben und auch schon mal Fitnessstudio-Mitgliedschaften abgeschlossen haben und dann nach wenigen Wochen scheitere. Dabei weiß natürlich auch ich, Sport ist wichtig, gerade in Zeiten, in denen wir hauptsächlich vorm Rechner hängen. Deshalb versuche ich für die heutige Folge mal meinen Kopf ein bisschen aufzumachen und habe mir Benjamin Roth eingeladen. Benjamin ist der CEO und Mitbegründer von Urban Sports. Das sind diejenigen, bei denen ihr mit einer Mitgliedschaft diverse Sportkurse und Studios besuchen könnt. Und ich will von ihm wissen, welche Rolle spielt Sport auf der Arbeit eigentlich heute? Herzlich willkommen, Benjamin Roth.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
Benjamin, ich muss jetzt ganz direkt fragen, so Leute wie ich, die sich gerne in Fitnessstudios anmelden, ihre Mitgliedschaft aber nicht wirklich nutzen, sind das gute Kunden für euch oder schlechte?
Das ist eine wirklich gute Frage, die ich immer mal wieder bekomme. Wie sehen wir das? Also zum einen kenne ich das Ganze selber aus der eigenen Erfahrung, sich anzumelden, voller Enthusiasmus im Januar zu starten und dann im Februar oder März schon zu merken, dass der Enthusiasmus flöten geht oder vielleicht man doch nicht die richtige Sportart für sich ausgewählt hat. Für uns, ehrlich gesagt, stellt das immer ein gewisses Churn-Risiko dar. Das heißt, wir sehen die Gefahr, dass die Mitglieder gehen und nicht dranbleiben und daran können wir kein Interesse haben. Ne? Für uns ist es wichtig, dass die Mitglieder regelmäßig Sport machen und dementsprechend natürlich dem Produkt treu bleiben.
Habt ihr da Zahlen? Also wie oft müssen Leute euch im Monat nutzen, damit sie nicht churnen? Weil wir haben das tatsächlich mal für das Handelsblatt gesprochen, beim Abo auch als Thema. Wie viel Zeit müssen Leute mit uns im Abo verbringen? Das ist eigentlich ähnlich.
Ja, tatsächlich müssen die Leute, damit sie dann wirklich langfristig bei der Stange bleiben, im Schnitt das dann schon einmal die Woche schaffen. Ja.
Einmal die Woche.
Und das muss man sich ja auch kurz nochmal überlegen. Ne? Du hast ja Urlaubstage, du hast Krankheitstage. Also da sollte auch die eine oder andere Woche dabei sein, in der ich auch zweimal gehe. um die Illusion zu rauben, dass man es jetzt mit einmal immer geschafft hat.
Spannend. Und das heißt aber, es ist nicht wie klassisch beim Fitnessstudio eigentlich, wo man ja schon sagt, naja, Leute, die nicht kommen, aber weiter zahlen, sind gute Kunden, weil keine Geräteabnutzung, ich muss keine Kurse dafür bereitstellen. Das ist bei euch anders?
Das könnte man kurzfristig jedenfalls meinen bei uns. Wir denken ja natürlich nicht in irgendwie zwei Monate Mitgliedschaft, juhe, sondern es geht um den Customer Lifetime Value. Ne? Also der Customer Lifetime Value berechnet sich natürlich daraus, aus der Mitgliedschaftsdauer auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus der Profitabilität des Kunden im jeweiligen Monat. Und der optimiert sich eben nicht, weil ein Mitglied drei Monate gar nicht hingeht und dann frustriert über sich selbst kündigt. Sondern darin, dass er oder die Person regelmäßig hingeht, konstant dran bleibt und dann aber auch lange bei uns Mitglied bleibt und entsprechend auch den Mehrwert für beide Seiten dann generiert. Und daran müssen wir arbeiten, daran arbeiten wir auch dementsprechend sehr viel, denn bei uns ist ja nicht nur Fitnessstudio ein Thema, sondern eben die ganze Vielfalt des Sports.
Ich würde gleich gerne noch mehr darüber wissen, wer der durchschnittliche Urban Sports Kunde so ist, aber vielleicht erstmal kurz zu dir und deiner Geschichte. Du hast 2012 gemeinsam mit Moritz Kreppel den Urban Sports Club in Berlin gegründet. Ihr kommt aber eigentlich beide aus der Beraterbranche und mittlerweile kann man über Urban Sports Club an über 11.000 Standorten Sport- und Wellnessangebote nutzen. Jetzt habe ich aber auch gelesen, für euch Zukunft immer wichtiger ist das B2B-Geschäft, also tatsächlich Stichwort Firmenfitness. Nun sind wir hier bei einem Podcast zum Thema neue Arbeit, New Work. Warum denn gerade das? Warum schaut ihr jetzt mehr auf die Firmenkunden?
Das ist eigentlich bei uns keine ganz neue Entwicklung, sondern so sind wir sogar auch mal gestartet. Ja, unsere allerersten Kunden waren aus dem B2B-Bereich, waren Unternehmen, die den Sport, die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern wollten. Wir sind dann nur tatsächlich vom B2C-Ansturm etwas überrascht geworden und sind dann dort in diesem Bereich sehr, sehr stark gewachsen und haben erst 2018 dann den Fokus wieder langsam Richtung B2B gedreht, haben einen B2B-Wettbewerber von uns übernommen, haben sukzessive wieder mehr investiert in den B2B-Bereich. Mittlerweile haben wir 55% unserer Mitglieder aus dem B2B-Segment, also B2B-Segment wirklich Arbeitgeber, die aktiv die Sport und Gesundheit der Mitarbeitenden unterstützen und dafür monatlich auch bezahlen. Und warum ist das für uns so wichtig geworden? Das sind mehrere Faktoren. Ich meine, zum einen das Thema Megatrend Gesundheit ist nicht neu, deswegen ja auch ein Megatrend. Begleitet uns also schon viele Jahre, ist aber durch die Pandemie einfach nochmal weiter beschleunigt worden. Das heißt, wir sehen das Ganze als ein noch größeres Thema als vor der Pandemie, dass Menschen sich um ihre Gesundheit kümmern, sich mit ihrer Fitness auseinandersetzen. Wir sehen aber auch das Thema Arbeitgeber-Branding, also der War for Talent, der hier sehr reinspielt. Das heißt, Unternehmen machen sich nochmal mehr Gedanken darüber, wie sie ein attraktiver Arbeitgeber sein können, wie sie ihren Mitarbeitenden ja beweisen können, dass sie sich um sie kümmern, dass sie ihnen wichtig sind. Und da spielt natürlich so ein Gesundheits- und Fitness-Benefit eine ganz große Rolle. Und diese Themen haben wir zum Anlass genommen, uns dafür zu entscheiden, tatsächlich einen B2B-First-Approach zu wählen. Das heißt, wir investieren im Marketing- und Sales-Bereich, aber auch in unserem Produkt viel mehr in den B2B-Bereich, weil wir einfach merken, die Nachfrage ist sehr, sehr groß, die ist sehr nachhaltig. Und wir glauben auch tatsächlich noch am Anfang zu stehen, was dieses Thema angeht. Aber ja, so war unsere Reise, sag ich mal, von B2C und B2B zum heutigen Zeitpunkt.
Du hast eben gesagt, 55% eurer Mitglieder sind aus dem Firmenbereich B2B. Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
Ja, so ganz genaue Zahlen geben wir nicht raus. Das ist im Moment noch so unsere Policy, aber es ist so ein mittlerer sechsstelliger Bereich. Das kann ich zumindest schon mal teilen.
Die 55% sind ein mittlerer sechsstelliger Bereich?
Die Gesamtmitgliederzahl.
Okay, alles klar. Und du hast eben gesagt, im Megatrend Gesundheit. Ich habe mich jetzt gerade so bei dem Gedanken erwischt. Habt ihr denn Feedback dazu, wie dieser Benefit-Firmen-Fitness so gewertschätzt wird? Weil wir haben hier oft Diskussionen bei Rethink Work, so der Obstkorb ist vorbei, die Leute wollen vor allem Wertschätzung und keine Incentives. Was beobachtet ihr da?
Also erstmal haben wir gemerkt, dass natürlich die Pandemie dazu geführt hat, dass Hybrid Work extrem nochmal an Bedeutung gewonnen hat und dementsprechend natürlich Benefits für Unternehmen, für Mitarbeitende, die diesem Thema Hybrid Work gerecht werden, auch nach vorne gestellt werden. Der Obstkorb ist also etwas sehr Lokales, auch gesund, aber eben ja sehr lokal. Unser Angebot, du hast vorhin gesagt, mit 11.000
ihr seid kein Obstkorb.
Partnern. Genau, das ist nicht lokal, sondern das ist verfügbar, egal ob ich heute aus Barcelona arbeite oder eben aus Berlin, egal ob ich Sport machen möchte in der Nähe von zu Hause, auf dem Weg dahin oder eben in der Nähe des Büros. Und dementsprechend profitieren wir natürlich auch von diesem Trend, ja.
Und wenn wir jetzt da mal ein bisschen tiefer reingehen, was sind denn so eure Hauptkunden im Firmenbereich? Was sind das für Unternehmen und was haben die für Anforderungen?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, denn es ist nicht so, dass sich nur die ganz großen Unternehmen, die DAX-Konzerne darüber Gedanken machen, wie sie die Benefits für ihre Mitarbeitenden besser aufstellen können, wie sie dem Thema Gesundheit gerecht werden können, sondern es sind auch die ganz kleinen Betriebe tatsächlich. Mhm. Also wir sehen keine Cluster, dass sich jetzt vielleicht nur die White-Color-Jobs sozusagen um die Benefits kümmern, sondern Fachkräftemangel ist everywhere. Also dementsprechend von der Bäckerei bis zum DAX-Konzern können wir die Nachfrage sehen. Unser Fokus ist natürlich auf die größeren Unternehmen, was unser Sales-Team angeht. Dort müssen wir auch beraten und müssen gucken, dass wir die passende Lösung finden. Das ist in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Habe ich alle an einem Standort? Arbeiten wir fully remote? Sind wir über verschiedene Länder verteilt? Also da gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen. Aber prinzipiell ist wirklich zu sagen, dass die Nachfrage nach so einem Health and Sports Benefit branchenübergreifend ist, unternehmensgrößenübergreifend ist. Ja, für uns natürlich eine spannende Entwicklung.
Und ab welcher Firmengröße lohnt sich das dann für euch? Kann man ab 5 Leuten schon quasi den Firmenbenefit machen oder wie groß muss man sein?
Das kann auch ein kleines Unternehmen machen. Der Unterschied, sage ich mal, ist, wie viel Betreuung kann ich erwarten von unserer Seite. Also ab 200 Mitarbeitenden kann ich auch mit jemandem tatsächlich direkt sprechen, Kontakt bekommen, eine Beratung dazu haben. Kleinere Unternehmen können sich auch anmelden. Das funktioniert allerdings über einen vollautomatisierten Prozess bei uns. Das heißt, ich habe dort auf der Webseite die Möglichkeit zu gucken, welcher Tarif passt zu mir, inwieweit kann ich die Mitarbeitenden unterstützen. Und kann dann das Ganze auch online abschließen.
Und was sind so Anforderungen an das, ich sag mal, Firmensportangebot von den Firmen? Was beobachtet ihr da vielleicht auch für Trends? Geht es eher so um Gemeinschaft erzeugen oder wirklich eher diesen Benefit für jeden Einzelnen?
Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Also ich glaube, wir müssen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum ersten Mal haben wir von Anfang an eher erstmal gedacht, es geht vielleicht darum, um Gesundheitstage Krankheitstage zu reduzieren. Gesundheitstage sicherlich nicht. haben mit den Arbeitgebern viel über dieses Thema gesprochen, um dann aber am Ende festzustellen, dass durchaus allen auch klar ist, dass das Ganze, sag ich mal, multifaktoriell ist. Man kann nicht ganz genau sagen, auf welches eine Thema sich das Ganze, die Krankheitstage sind, das ist sicher das eine Thema, was wir beeinflussen können, aber am Ende war es dann doch immer die Arbeitgeberattraktivität, ja, die die Unternehmen
nach vorne stellen. Was seht ihr dann Impact bei den Krankheitstagen?
Wir können Impact messen. Das Problem ist, dass das, was ich meinte, dass sowas am Ende nicht nur daran liegt, dass es eine Sport- und Gesundheitsförderung gibt. Das hängt auch sehr davon ab, was haben wir für Führungskräfte, was haben wir für ein Arbeitsumfeld, welches Stresslevel herrscht im Unternehmen. Also es gibt sehr viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Und insofern gibt es dann immer wieder Diskussionen, was lässt sich jetzt auf was exakt zurückführen. Mhm. Genau. Ja, aber was leichter messbar ist, ist beispielsweise wiederum der ENPS, also die Employee Satisfaction. Und dort fließen natürlich auch die Benefits mit ein. Und dort konnten wir eben gemeinsam mit unseren Unternehmenskunden auch feststellen, dass wir positiv dazu beitragen können, dass sich der ENPS in die richtige Richtung entwickelt durch die Hinzunahme eines Benefits wie im Sports Club.
Okay, aber da sind wir jetzt ja vor allem schon so bei diesem individuellen, ich tue was für meine Gesundheit. Hat es auch irgendwelche Gruppeneffekte, Zusammengehörigkeitsgefühl wie beim Lauftreff oder?
Absolut. Also wir haben in Holland gerade zuletzt noch getestet, welche Social Features machen denn eigentlich Sinn. Denn Sport ist tatsächlich was Gemeinschaftliches. Wir haben auch unsere Mitglieder mal befragt, wollt ihr lieber eigentlich Tracking? Mhm. Also wollt ihr genau wissen, wie oft mache ich was?
Wollt ihr euch vergleichen vielleicht auch?
Wollt ihr euch vergleichen, genau. Und wahrscheinlich, ich muss zugeben, ich habe damals auch eher gewettet darauf, dass dieses Tracking, das von dem reden doch alle Hardware-Provider, sagen, wir müssen uns überall messen. Das wird doch sicher Nummer eins Need sein, war es aber nicht, ja. Sondern der Nummer eins Need ist Social, Social Sports. Die meisten wollen nicht alleine Sport machen. Die meisten wollen sich gegenseitig motivieren, gegenseitig inspirieren. Und dementsprechend haben wir darauf auch einen Fokus gelegt. Wir haben jetzt in Holland eingeführt, dass sich dort Kolleginnen und Kollegen gegenseitig einladen können, zum Beispiel an einem Yogakurs teilzunehmen, wenn sie sich gegenseitig dafür freischalten, auch gucken können, wo geht denn der Kollege, die Kollegin das nächste Mal hin, sich mitreißen lassen können. Und das sind so unsere Anfänge, wie wir tatsächlich dafür sorgen wollen, dass sich die Mitarbeitenden und Mitarbeiter gegenseitig motivieren können, mitreißen und vielleicht sich auch direkt dafür verabreden. Es gibt ja die unterschiedlichen Setups, die wir gerade beobachten. Entweder, dass Leute wirklich vornehmlich von zu Hause arbeiten und dann vielleicht gerade den Sport mal nutzen, um sich dann in Persona zu treffen. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter und nutze tatsächlich unsere Mitgliedschaft direkt als Team-Event-Möglichkeit. Denn ich kann ja aus diesen vielen Partnern auch durchaus mir was raussuchen und mich dort verabreden mit meinem Team. Oder direkt einfach nur nach dem Feierabend auch über die Teams hinweg und sagen, komm, wir gehen heute zusammen mal zum Bouldern, wir probieren mal Stand-Up-Paddling aus oder machen direkt mit einem der Yoga-Anbieter aus, dass wir einen Kurs nur für uns bekommen. Also diese Möglichkeiten haben die Mitglieder für sich selbst, das mit unseren Sportpartnern auszumachen. Oder aber sie können auch auf uns zukommen, denn bei uns gibt es auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel eine Virtual Class organisiere, die dann nur für mein Unternehmen ausgerichtet ist. Ein bestimmtes Thema vielleicht abdeckt. Vielleicht soll es auch auf Englisch sein oder Französisch. Also da gibt es dann auch noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie ich mit Sport auch das Thema Teamgefüge unterstützen kann.
Du hast jetzt eben das Thema Tracking angesprochen. Das ist ja auch bei diesem ganzen, wie du sagst, Megatrend Gesundheit so ein Riesenthema. Was können wir an Gesundheitsdaten eigentlich tracken? Was ist gut zu tracken? Was wollen wir vielleicht nicht? Wenn ich jetzt so eine Firmenmitgliedschaft habe bei euch, inwiefern ist das ein Thema, dass die Arbeitgeber dann vielleicht auch wissen wollen, was macht er denn eigentlich? Nutzt er das? Funktioniert das hier, was ich mir vorgestellt habe? Oder hat er die Mitgliedschaft und sitzt er da zu Hause?
Ja, das ist also absolut berechtigte Frage, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir den Datenschutz ja auch, sicherlich auch zu Recht intensiv diskutieren und gucken, wie er eingesetzt werden soll. Also was wir machen, wir liefern unseren Unternehmenskunden Engagement Reports.
So das heißt?
Das sind also anonymisierte Datenauswertungen, wo wir darüber berichten, welche Sportarten gerne gemacht werden, wie oft insgesamt meine Belegschaft Sport macht, welche Zeiten vielleicht spannend sind, aber natürlich keine Details auf dem Level des Arbeitnehmenden. Also das würde zu weit gehen. Die Forderung gibt es eigentlich auch so gut wie gar nicht, denn jedem ist klar, dass das dann doch jedem seine eigene Sache ist.
Aber haben die Unternehmen da Interesse an noch mehr? Kommen die da mit Wünschen auf euch zu?
Nicht im Detail. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Arbeitgeber haben, die sagen, jetzt möchte ich mal ganz genau wissen, um wie viel Uhr Mitarbeiterin X zum Yogakurs gegangen ist. Also dafür wird Urban Sports Club nicht missbraucht, sozusagen. Mhm. Und die Möglichkeit gibt es auch gar nicht. Ja, also das stellen wir von Anfang an klar, dass wir das nicht auf der individuellen Ebene der Mitarbeitenden bereitstellen werden.
Ja. Sag ich noch passend zu dem Thema, dein Mitgründer Moritz Kreppel hatte mal ein Interview mit dem Freitag gesagt, er fände es eigentlich gut, wenn Krankenkassen die Fitnessstudio-Mitgliedschaft bezuschüssen würden. Wenn du nachweist, dass du regelmäßig beim Sport warst, dann werden deine Beiträge gesenkt. Das wurde relativ kontrovers diskutiert, sag ich mal. Wie ist denn da dein Blick drauf? Weil ihr würdet natürlich vermutlich davon profitieren, wenn man auch noch von der Krankenkasse Geld bekommt, wenn man sowas wie Urban Sports Club nutzt.
Da würden wir sicherlich von profitieren. Aber am Ende sollten wir nochmal gucken, so wer profitiert denn alles davon? Ne? Wir wollen ja die Leute dazu bringen, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen. Und das ist ja auch die Idee hier hinter. Es geht nicht darum, die zu bestrafen, die keinen Sport machen, sondern wir müssen die incentivieren, die daran Interesse haben, ein gesünderes Leben zu führen, sie zu motivieren. Und ja, für die ein oder andere Person ist es tatsächlich motivierend, Geld zu sparen und sich dann aufs Laufband zu quälen. Wobei ich auch mal sagen muss, wir haben über 50 verschiedene Sportarten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass für jeden da auch eine dabei ist, die einem Spaß macht und an der man dranbleiben kann. Zu viele denken, glaube ich, dann immer an nur die Geräte vielleicht im Fitnessstudio. Mhm. Es gibt viel, viel mehr. Aber da können wir ja nachher auch vielleicht nochmal eintauchen, wie man sich vielleicht dort auch besser motivieren kann. Ja, aber prinzipiell, ich glaube, dass man auch über finanzielle Incentives nachdenken sollte. Denn das Thema Prävention ist ein ganz, ganz großes. Wenn ich mir so unser Gesundheitssystem anschaue, dann knirscht an allen Ecken und Enden. Und viele würden sich wünschen, dass Menschen noch mehr in Prävention investieren. Und dementsprechend, glaube ich, sollten wir auch noch mal ein bisschen out of the box nachdenken. Wie können wir denn es noch attraktiver machen für Menschen, sich zu bewegen, Muskeltraining zu machen? Und das können eben auch finanzielle Anreize sein.
Ich glaube, die Frage ist ja aber auch immer, was passiert dann mit meinen Daten? Werde ich dann schlechter gestellt, weil ich keinen Sport mache? Wie du eben gesagt hast, so eigentlich soll niemand bestraft werden, aber passiert es faktisch nicht doch. Aber prinzipiell fändst du dann so eine staatliche Incentivierung schon ganz gut, höre ich dadurch.
Eine staatliche Incentivierung fände ich tatsächlich spannend, ja. Kann natürlich auch individuell von einer Krankenkasse sein, das dürfen die aktuell ja nicht. Es gäbe sicher einen ziemlichen Marketing-Run auf die Krankenkasse, die das zuerst anbieten würde. Insofern muss es dann schon eine gemeinschaftliche Entscheidung sein. So ist unser Krankenkassensystem aufgestellt. Daran will ich auch nicht rütteln, aber ich möchte daran rütteln, dass wir aus meiner Sicht beim Thema Sport und Bewegung noch zu viele Hindernisse aufstellen, dass wir beispielsweise Arbeitgebern auch durchaus mehr Budget zur Verfügung stellen sollten, um den Sport und die Gesundheit der Mitarbeitenden zu unterstützen. Das vielleicht nicht nur entweder im Sachbezug einzuordnen, wo wir zwar 50 Euro im Monat zur Verfügung haben, aber wo Sport und Gesundheit auch konkurriert, noch mit anderen Themen, oder wir sonst wieder die reinen zertifizierten Sportangebote haben über den Paragraph 20. Aus meiner Sicht sollten wir an der Stelle etwas flexibler werden, vielleicht auch einen Blick nach Polen wagen, wo Unternehmen auch verpflichtet werden, die Sport und Gesundheit der Mitarbeitenden wirklich aktiv zu unterstützen, aber dann natürlich auch die jeweiligen steuerlichen Incentives bekommen.
Du hast eben schon selber angesprochen, das interessiert mich auch nochmal. Ja, ein großes Spektrum an Sportarten, die ihr anbietet, an Dingen, die ich machen kann, auch an Wellness. Was ist denn vielleicht erstmal bei Firmenkunden das hauptgenutzteste Angebot, wenn du das so sagen kannst? Und vielleicht auch, wo ist der Unterschied zu Privatkunden? Machen Privatkunden lieber Yoga und Firmenkunden gehen lieber an die Geräte? Was weiß ich?
Naja, also umgekehrt. Prinzipiell sind alles Menschen, ne? Die einen bekommen es eben vom Arbeitgeber bezuschusst, die anderen nicht. Was man sagen muss, bei den Endkonsumenten haben wir relativ sportliche Konsumenten, also die auf jeden Fall einen gesunden Lebensstil nicht nur nach außen tragen wollen, sondern ihn durchaus auch leben. Sprich, wir sehen durchaus etwas mehr Aktivität bei den Endkonsumenten. Sie gehen häufiger in die Clubs, als es die B2B-Mitglieder tun. Was die Sportarten angeht, da gibt es einen Unterschied, der liegt aber eher wiederum darum begründet, dass wir bei den Endkonsumenten etwas jüngere Zielgruppen erreichen. Und die gehen zum Beispiel gerne zum Boutique-Fitness. Also in der Regel fängt unsere Zielgruppe bei 25 an. Mhm. Unsere Mitgliedschaft ist ja auch kein, also jetzt ja nicht im Discount-Bereich angesiedelt. Ne, mit,
ich glaube, die Mitgliedschaft kostet wenn ich täglich gehe, 69 Euro, wenn ich monatlich kündigen kann.
Genau. So, ja. Genau, 69 Euro, damit kann man einmal am Tag gehen, kann man die volle Bandbreite der Stadt im Grunde genommen nutzen. Und die Endkonsumenten sind eher so im Bereich 25 bis 40, während wir natürlich im B2B-Bereich die volle Bandbreite eben aller Mitarbeitenden haben. Und dementsprechend sehen wir da ein bisschen Unterschiede in der Nutzung, aber die ist eher aus der Altersgruppe oder aus der größeren Bandbreite der Menschen hervorkommt, als jetzt, dass wir einen unterschiedlichen Typ Mensch hier vorliegen hätten. Ja.
So. Da kannst du was dazu
Boutique
sagen?
Boutique-Fitness habe ich gerade kurz angesprochen. Vielleicht das noch ganz kurz, finde ich einen ganz spannenden Trend, so auch in den Großstädten. Damit meine ich Fitnessstudios, die auf bestimmte Nischenangebote gehen. Also auf Cycling, auf Yoga, auf HIIT, also High-Intensity-Interval-Training. Das sind sehr intensive Sportarten. Normalerweise mache ich das über 40 bis 60 Minuten. Bin dann richtig durch, habe in der Regel ein sehr intensives Workout hinter mir mit Team-Event und Community-Charakter. Kommt in den Großstädten immer mehr, kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ist durchaus sehr anstrengend. Ja.
Und im Vergleich dazu, was nutzen dann die Firmenkunden mehr? Wenn Boutique-Fitness eher bei den Privatnutzern ist?
Das ist ein Beispiel, der sich unterscheidet oder wo wir einen Unterschied sehen können. Wir sehen bei den Firmenkunden eher noch eine klassischere Nutzung und das bedeutet Fitnessstudios, das bedeutet öffentliche Schwimmbäder und Yoga-Studios.
Okay, verstehe. Du hast es eben einmal schon so kurz genannt. Tatsächlich, euch gibt es seit 2012. Ihr seid dann gewachsen. Dann gab es ja dieses große Event 2021 mit der Pandemie. Und man sieht es ja auch so in euren Umsatzzahlen. Da hat sich dann einiges verändert, weil auf einmal hatten die Fitnessstudios alle zu. Vielleicht magst du erstmal erzählen, wie habt ihr diese Zeit bei Urban Sports erlebt, wenn man so realisiert, das ist jetzt alles erstmal dicht und mein Geschäftsmodell funktioniert vielleicht jetzt gerade einfach nicht mehr.
Ja.
Wo auch diese ganzen Zuschüsse und Hilfen auch nicht klar waren.
Genau, ja, das war, wie du richtig sagst, eine super harte Zeit, in der von jetzt auf gleich die Mehrzahl oder der größere Anteil unserer Umsätze wirklich weggebrochen ist. Denn wir hatten ja auf einmal kein Produkt mehr. Mhm. Also alle Sportstätten wurden geschlossen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Märkten, in denen wir unterwegs sind. Und wir mussten tatsächlich, so schnell wir konnten, mit unseren Partnern gemeinsam reagieren und ein Online-Produkt auf die Beine stellen. Sprich, wir haben sichergestellt, dass unsere Trainerinnen und Trainer Live-Online-Classes anbieten, aus den Wohnzimmern oder noch aus den Studios heraus, je nachdem, wie die Situation vor Ort war und was sie auch entsprechend technisch tatsächlich leisten konnten. Manche konnten dann auch nur ihr Smartphone gerade nutzen, weil niemand vielleicht das Equipment so schnell auch herbekommen hat. Vielleicht erinnerst du dich, Laptops.
Ja, es war auch im Journalismus ein großes Thema.
War recht ausverkauft, ja. Genau. Also das hat zu, zu einer großen Vielfalt an Sportmöglichkeiten geführt, die online angeboten wurden. Wir haben uns wirklich erstmal auf diese Live-Classes fokussiert, weniger on-demand. Das heißt, ich buche auch um 15 Uhr meinen Kurs, kann dann gucken. Tatsächlich konnte ich damals aus 60, 70 Yoga-Classes zur gleichen Zeit dann auswählen, denn mit 11.000 Partnerstudios, die aus verschiedenen Ländern dann gleichzeitig streamen wollen, war einiges los auf der Plattform. Und das war tatsächlich am Ende auch ein bisschen zu viel. Also unsere Plattform war gar nicht ausgelegt auf Videostreaming und schon gar nicht auf so eine Masse. Das heißt, wir haben unsere Mitglieder damit auch so ein bisschen überfordert. Gleichzeitig haben die auch eine neue Experience natürlich gehabt. Viele von denen haben vorher noch gar nie zu Hause Sport gemacht, an so einer Live-Class teilgenommen, auf dem ich auf einmal mehr mit 30, 40 Leuten den Bildschirm teile, die prinzipiell vielleicht sogar in mein Wohnzimmer gucken können. Also es war natürlich eine ganz interessante Phase in Learning für alle Beteiligten. Aber wir mussten tatsächlich dann auch unsere Learnings draus ziehen. Wir mussten die Live-Online-Classes reduzieren. Wir mussten sicherstellen, dass man das Ganze besser auffindbar macht. Wir mussten dagegen vorgehen, dass auf einmal Naked Yoga, Harry Potter vorlesen, Finance-Tipps in unseren Kursen stattfanden.
Habt ihr das händisch durchschauen müssen oder gab es dafür eine KI?
Nein, Da gab es keine KI, da gab es aber Mitgliederinnen und Mitglieder, die uns darauf aufmerksam gemacht haben und sich wunderten über das neue Angebot, das wir auf einmal haben. Das konnten wir tatsächlich bei der Masse selber gar nicht mehr überblicken, weil wir eben, wie gesagt, auch nicht darauf ausgerichtet waren. Wir waren in Kurzarbeit und nicht auf Live-Online-Classes vorbereitet. Mittlerweile gibt es diese jetzt nicht mehr, aber es war eine wirklich harte Zeit, denn wie man sich ja auch vorstellen kann, die Menschen, die gerne klettern, die gerne schwimmen, die jetzt auf einmal von einem Fitnesskurs im Wohnzimmer zu überzeugen, ist gar nicht so einfach. Dementsprechend konnten wir eben damit auch nur gut 40% erreichen und nicht 80%. Und dementsprechend und waren wir sehr, sehr froh, wenn die Studios wieder aufgemacht haben.
Das haben ja vermutlich auch viele ihre Mitgliedschaft gekündigt, oder? Weil so ein Preispunkt von 60 € oder sowas, den zahle ich dann ja vielleicht doch nicht für Online-Classes.
Es gab Kündigungen, was die allermeisten gemacht haben, ist aber pausieren. Ja, wir haben angeboten, dass man von einem Tag auf den anderen seine Mitgliedschaft sofort pausieren kann und die erst wieder aktiviert wird, wenn die Studios dann auch wirklich wieder alle offen sind. Und davon haben dann die meisten Gebrauch genommen.
Mhm. Ihr habt in der Zeit ja auch tatsächlich Mitarbeitende entlassen müssen. Ich glaube, es waren 55, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist das jetzt? Ihr habt damals, glaube ich, knapp 600 Mitarbeitende gehabt, 500? Habt ihr euch davon wieder erholt oder gab es auch dort vielleicht Learnings, dass ihr gesagt habt, okay, vielleicht brauchen wir eine kleinere Struktur für das, was wir hier liefern?
Ja, also wir hatten 550 Mitarbeiter, sind jetzt bei eher 340 Mitarbeitenden. Beides, was du sagst, ist richtig. Ja, also zum einen haben wir uns, sag ich mal, schlanker aufgestellt. Wir wurden gezwungen, viel mehr auf Automatisierung zu achten. Das haben wir auch getan. Nichtsdestotrotz wachsen wir dieses Jahr auch wieder kräftig, was unsere Mitarbeitenden angeht, aber dann in anderen Feldern. Ja, also wir versuchen, die Prozesse zu automatisieren, dass sich beispielsweise, wir hatten es vorhin davon, kleine Unternehmen, aber auch kleine Studios, also unsere Sportpartner selber anmelden können und onboarden können, haben dort also manuelle Prozesse rausgenommen. Und gleichzeitig aber müssen wir uns auch wieder verstärkt gerade um unsere Großkunden auf beiden Seiten kümmern. Wir sind ja in 7 Ländern unterwegs. Wir brauchen lokale Teams. Unser Produkt ist kein Thema, was wir nur aus der Zentrale steuern können. Und dementsprechend wachsen wir wieder, aber sicherlich auch nicht mehr mit demselben Hypergrowth-Momentum, wie wir es vor der Pandemie gemacht haben, sondern etwas bedachter und wie wir alle wissen, auch immer mit dem Blick auf die Profitabilität. Das ist auch ein Thema, was natürlich bei uns genauso gelandet ist, wie sonst in den Unternehmen um uns herum.
Aber ihr seid doch jetzt wieder profitabel, richtig?
Wir sind profitabel, ja, genau.
Ja. Gibt es denn was du aus der Pandemie gelernt hast? Ich finde, das klingt immer so sehr, sehr weise, aber eben so außer dieses Thema Automatisierung, Dinge, die du jetzt anders machen würdest?
Also was ich erstmal gelernt habe, war, dass wir auch Krise können. Also das war schon spannend zu sehen, wie alle zusammengerückt sind, nicht in der Starre verharrt sind, in die man ja hätte auffallen können, sondern wirklich sich zusammengerauft haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Wir müssen mit einer Lösung um die Ecke kommen und dann so ein Produkt zusammengezimmert haben. Zum Teil sehr pragmatisch, aber ja, eben in einem großen Team-Effort und immer mit dem lösungsorientierten Blick drauf. Also das war für mich ein super Learning. Das hat uns alle echt nochmal auch zusammengeschweißt, so als Team. Nachdem man vorher sich irgendwie immer nur an neuen Rekorden beweihräuchert hat und auf einmal dann eben immer so einen Krisenmodus durch muss und dann auch 2 Jahre darüber spricht, welches Team hat welche Effizienzmaßnahme auf die Spur gebracht und man dafür das Lob einhamstert. Das war für uns schon echt ein kultureller Change, den wir Gott sei Dank jetzt gut durchgezogen haben, wo wir viel daraus gelernt haben. Und was ich, glaube ich, als Learning mitnehme, ist, dass man an solche Hypergrowth-Phasen durchaus auch nochmal vorsichtiger rangehen darf. Immer noch größer mit dem Bewusstsein, dass nicht alle Umstände um einen herum so wirklich kontrollierbar sind und man deutlich die Überraschungen noch besser einplanen muss, auf die man vielleicht nicht so gewappnet war, wie wir es damals waren auch. Wir sind gut durchgekommen, aber im Nachhinein wundert man sich, wie unbefleckt, wie beschwingt man da vielleicht noch kurz vorher war und nicht damit gerechnet hat, was auf einen zurollt.
Ich finde auch interessant, als ihr so angefangen habt oder dann gerade in Berlin ja auch eine gewisse Marktmacht hattet oder habt, ging es ja auch viel darum, ob ihr eigentlich der Fitnessbranche eher schadet als nützt. Das war ja immer wieder die Diskussion. Studiobetreiber, die sich beschwert haben, gesagt haben, durch Urban Sports haben wir jetzt Dumpingpreise. Das war gerade während oder vor der Pandemie groß. Das Thema hat sich so ein bisschen erledigt, ist mein Eindruck. Oder kriegt ihr das noch häufig zu hören? Ja, haben sich alle so daran gewöhnt?
Also du hast recht, wenn so ein neues Unternehmen um die Ecke kommt und relativ disruptive erstmal ist für so eine Branche, dann gibt es erstmal viel Widerstand. Mhm. Und das war bei uns auch so in den Anfängen. Ich war gerade letzte Woche auf einer Konferenz der deutschen Fitnessindustrie tatsächlich. Wo findet die statt? Natürlich auf Mallorca. Ja. Das war sehr spannend zu sehen, weil man einfach durchaus überall spürt, dass der Widerstand, die Voreingenommenheit gegenüber unserem Modell durchaus abgenommen hat. Also ich habe sehr viele Hände gereicht bekommen, die früher nicht kamen, weil einfach die Studios auch akzeptieren, dass das, was wir hier anbieten, der Wunsch der Kunden ist. Und weil sie auch gemerkt haben, dass wir tatsächlich dann auch nachhaltig viele Menschen dazu bringen, die vorher nicht in ihre Studios kamen. Ja? Und wir auch nicht beispielsweise, ja, weil wir dann, wir bringen viele Menschen, aber auch nicht, dass es auch nicht dazu führt, dass wir jetzt hier irgendwie alle 2 Jahre um die Ecke kommen und sagen, jetzt wollen wir aber mal unsere Auszahlungsbeträge senken. Ja, auch das ist nicht eingetreten über die letzte Dekade. Insofern hat dieser Widerstand tatsächlich abgenommen. Im Gegenteil, wir haben viele, viele Unternehmen, die jetzt mit uns aktiv zusammenarbeiten, die mit uns nach neuen Standorten suchen, die uns ansprechen und fragen, hey, was hältst du von dem Straßenzug? Was würde es Sinn machen, wenn wir dort noch ein Studio aufmachen? Das heißt, wo wir unsere Daten jetzt aktiv nutzen, um auch gemeinsam mit den Betreibern Business Development zu betreiben.
Wie viel zahlt ihr denn aus an die Studiobetreiber?
Das kann man gar nicht so pauschal sagen, denn es hängt auch immer ein bisschen davon ab, von welchem Angebot reden wir. Ne? Also bin ich jemand, der sagt, komm, lasst uns alle am Spielplatz um die Ecke treffen und wir machen ein paar Liegestützen, oder haben wir jetzt, reden wir jetzt vielleicht von dem besten Fitnessstudio der Stadt in zentraler Lage mit Swimmingpool. Also unsere Payouts, so wie wir sie intern nennen, unsere Auszahlungsbeträge, hängen immer davon ab, was haben denn die Studios selbst für Kosten, was haben sie denn selbst für eine Mitgliedschaftsstruktur, bieten sie, ist es vielleicht ein Discounter oder ist es ein Premium-Anbieter? Und je nachdem sozusagen, was wir für eine Sportart haben, was wir für eine Location, was für ein Premium-Level, unterscheiden sich dann die Auszahlungsbeträge pro Besuch.
Und von den 69 Euro aber, die jetzt eine M-Mitgliedschaft zum Beispiel kostet, wie viel bleibt davon bei euch?
In der Regel so um die 25%.
Okay. Jetzt noch zum Schluss. Ich finde tatsächlich bei dir auch sehr interessant. Du, neben all dem, ich mache Sport, ich bin CEO, ich wohne in Frankfurt, da ist meine Firma in Berlin. Du hast auch noch 3 Kinder.
Ja.
In der Stadt 3, ja. Richtig? Und bei mir persönlich ist es immer so, auch in den Diskussionen zu Hause, dass ja eigentlich schon so die Me-Time die Arbeit ist. Wenn man dann auch noch sagt, jetzt möchte ich auch noch Sport machen, dann ist die Diskussion komplett verloren. Wie kriegst du das noch unter? Wie machst du das?
Ja, nee, das ist valider Punkt. Sport, also Sport ist bei uns zu Hause auch ein großes Thema. Nicht nur, weil es bei mir beruflich eins ist, sondern weil ich natürlich auch ein großes Interesse dran habe, dass meine Frau und meine Kinder da durchaus irgendwie mitziehen. Ich bin selber kein irgendwie Profisportler oder so, um nur das mal zu erwähnen. Und das verlange ich und erwarte ich auch überhaupt nicht von jemandem in meiner Familie. Ich will eigentlich nur, dass sich alle ein bisschen um ihre Bewegung kümmern. Wenn ich selber Sport mache, gerade so am Wochenende, versuche ich das schon zumeist von zu Hause aus zu machen. Das heißt, ich habe meine Matte, ich habe meine Gewichte zu Hause. Ich mache dann entweder so eine Live-Online-Class, wie wir es vorhin gesagt haben, oder On-Demand und versuche den einen oder anderen meiner kleinen Jungs zu überzeugen, mitzumachen. Das klappt dann zumindest.
Die funktionieren auch ganz gut als Gewichte, habe ich so gemerkt. So ein 10-Kilo-Kind funktioniert ja auch ganz gut als Gewicht zum Beispiel.
Ja, genau. Funktioniert auch. Mittlerweile wären die aber, glaube ich, eher rückenschädigend. Oder meine Muckis reichen nicht aus, um jede Übung mit denen zu machen. Dazu sind sie jetzt dann doch schon ein bisschen zu alt. Aber ja, prinzipiell soll das natürlich auch für die Kids inspirierend sein. Die machen aber sonst natürlich noch mehr gerne Sport mit irgendeinem Ball. Ja, und ich unter der Woche gehe ich auch in die Clubs. Wie du vielleicht auch vorstellen kannst, habe ich ein großes Interesse, viele auch auszuprobieren. Jetzt so auch mal ganz berufsleben. So auf jeden Fall undercover, sonst ist es eher unangenehm. Also lieber undercover und danach vielleicht Feedback geben, oder auch nur intern für mein eigenes Benchmarking, aber ich habe einfach ein großes Interesse daran, auch ein bisschen zu wissen, was gerade in den Studios passiert, wo sich vielleicht was Neues entwickelt. Da ist bei mir auf jeden Fall die Neugier sehr groß.
Dann danke ich dir für das Gespräch, Benjamin, und alles Gute euch weiterhin.
Ja, danke für die Gelegenheit und hoffentlich bis bald.
Und wenn Sie jetzt denken, dass Sie vielleicht neben einem Urban Sports Abo auch ein Handelsblatt Abo abschließen möchten, dann empfehle ich Ihnen die Seite handelsblatt.com/mehrkarriere. Dort gibt es gerade unser Vorteilsangebot, 4 Wochen für 1 Euro.